Ihr seid gut versorgt mit Kaffeekuchen und so weiter. Aber ich hoffe noch viel mehr, dass ihr eure Herzen jetzt weit macht. Vielleicht können wir die Türen auch zumachen, dass es einfach jetzt dann ruhig wird, dass wir uns wirklich auf Gottes Wort konzentrieren können. Der Mensch lebt nicht vom Kaffee allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, ne? Aber ich denke, es ist trotzdem schön, dass wir Gelegenheit haben, hier auch ein bisschen was fürs körperliche Wohl zu tun. Und ich denke, manchmal kommen Leute und sagen, sag mal, das ist ja so unheilig, die Leute essen bei euch Kuchen und trinken Kaffee im Gottesdienst, ne? Habt ihr denn keine Ehrfurcht vor Gott, ne? Und dann sage ich immer gerne, stell dir mal vor, als Jesus da am Berg war und da waren 20.000 Menschen. Das heißt ja nur die Speisung der 5.000, aber das waren ja nur die Männer gezählt worden. Ne? Da müsst ihr die Frauen und die Kinder dazu rechnen. Man rechnet, dass das ungefähr, bitte? Ja, das ist Jürgen, du bist ein alter Chauvin. Ne? Jürgen sagt, die Frauen waren zu Hause. Ne? Also ihr Frauen, nachher könnt ihr mal dem Jürgen die Leviten lesen. Ne? Ja, aber das ist interessant. Die saßen auch da und haben gegessen und getrunken, während Jesus dann gepredigt hat. Und da war ein kleiner Junge, ne, der hatte Fisch dabei und Brot dabei. Das war etwas ganz Natürliches. Ich denke, wir haben das heute eher etwas unnatürlich gemacht. Ne. Und deswegen haben wir da auch keine Probleme mit. Nur wenn dann alle draußen sind, während die Predigt ist, dann habe ich ein Problem damit. Vater, wir wollen dich jetzt bitten, dass du dein Wort segnest. Ich bete, dass du uns ein Herz gibst, aufnehmen zu können. Vater, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist sprichst. Ich bin außerstande, hier irgendwas Reales weitergeben zu können. Und ich bete, dass du deine Verheißung einlöst. Du hast versprochen, dass dein Wort schärfer als ein zweischneidiges Schwert schneidet, dass es uns verändert im Körper, in der Seele, im Geist. Und das wollen wir. Vater, wir wollen diesen Ort im Kopf verändert verlassen. Wir möchten Kraft mitnehmen und Überzeugungen, die uns helfen, auch von Montag bis Freitag anders zu leben. Vater, wir wollen nicht nur hier etwas Nettes hören, es schön finden und morgen früh gar nicht mehr wissen, wovon wir eigentlich gehört haben. Du siehst die Umtriebigkeiten, du siehst diese Masse an Informationen, die auf uns einprasselt in der Woche. Und ich bete, Vater, dass du uns zu Menschen machst, die fokussiert sein können. Vater, die Scheuklappen aufsetzen und die Menschen der einen Sache werden, nämlich vor dir zu sitzen, von dir zu hören und zu erkennen, was wirklich wichtig ist und zu erkennen, was unwichtig und zweitrangig ist. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute vertiefen, was wir letzten Sonntag begonnen haben zu sprechen und hier noch einmal diesen einen Vers von David, den ich sehr, sehr mag. Ich habe letzten Sonntag gesprochen, werde ein Mensch der einen Sache, become a people of one thing. Und das bezieht sich auf zwei Geschichten, einmal die Geschichte von Maria von Bethanien, die zu den Füßen Jesu saß, während ihre Schwester Martha sagt, hey, helf mal mit, schaffen. Und Jesus sagt, eines ist wichtig. One thing is needed. Eines ist wichtig. Und das hat Maria erwählt. Und im anderen Vers, den wir hier sehen, Psalm 27,4, sagt David, um eines habe ich den Herrn gebeten. Um eines, nicht um zwei, nicht um drei, nicht um vier Sachen. Um eines, one thing. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint, still nachdenken im heiligen Zelt. Und dieser Vers beschreibt eine Vision für ein ganzes Leben. Eine Vision für ein ganzes Leben. Das war die Vision Davids. Um eines bitte ich den Herrn, dass ich in seinem Hause bleiben will. Wir haben letztes Mal gehört, das ist nicht, dass ich den ganzen Sonntag und von Montag bis Freitag hier im Bürgerzentrum sitze, sondern das Haus des Herrn im Neuen Testament bist du selber. Das ist dein Körper. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Gott selber, der lebendige Gott, hat durch den Heiligen Geist in dir Wohnung genommen und du kannst ihm in dir selber finden und mit ihm kommunizieren. Was David hier sagt eigentlich ist, ich möchte als eine meiner ersten Prioritäten zusehen, dass ich in meinem Leben ausreichend Zeit habe, mit diesem wunderbaren, herrlichen Gott zu kommunizieren, mit diesem wunderbaren, herrlichen Gott Kontakt zu haben, um zu erfahren, wie gut er es mit mir meint. Sprich, ihn kennenzulernen, zu verstehen, wer er ist, zu verstehen, was er möchte, zu verstehen, wie er mich sieht und annimmt. Still nachdenken im heiligen Zelten. Das bedeutet einfach zur Ruhe kommen. Zeit im Umtrieb des Tages zu reservieren und zu sagen, diese Zeit ist auf die Seite gesetzt, um Begegnung mit meinem Gott zu haben. Und wir können Gott nicht einfach so auf Kommando begegnen. Du kannst nicht einfach in deinem Terminkalender so einen kleinen Slot freihalten und dann sagen, so Gott, jetzt habe ich kurz Zeit für dich, komm mal rein, nimm Platz an meinem Schreibtisch und wir haken unsere Agenda ab und okay Gott, das war's, tschüss, ich habe jetzt den nächsten Termin. Um Gott zu begegnen, brauchst du Stille. Um Gott zu begegnen, brauchst du Ruhe. Um Gott zu begegnen, musst du auch üben, ihn zu begegnen. Wir können nicht einfach sagen, okay, morgen begegne ich Gott und dann funktioniert das. Es ist ein Prozess, für den wir ein ganzes Leben lang brauchen, den Gott ein Leben lang in uns entwickelt. Ups.
Kann da jemand mal hier einfach kommen, ein bisschen helfen? Rückwärts, nö.
Okay. So, hier haben wir noch mal ganz kurz die Folie. Ich visualisiere das immer gerne. Was bedeutet es, eine Person der einen Sache zu werden? Ausreichend Zeit vor ihm verbringen. Lass dieses Bild einfach nochmal auf dich wirken. Und viele Christen haben diese Wichtigkeit und die Dringlichkeit dieser einen Sache noch nicht wirklich verstanden. Das ist nicht etwas, was böse ist oder schlecht ist, sondern wir haben es oft nie beigebracht bekommen. Und viele Christen leben von homöopathischen Minimaldosen geistlicher Gemeinschaft mit Jesus. Und diese Minimaldosis verabreichen sie sich meistens sonntags im Gottesdienst, wo viele dann auch spät kommen und früh gehen. Und wir glauben, das hält uns über die Woche am Leben. Doch gerade diese große Flutwelle im Indischen Ozean hat uns eigentlich gezeigt, wie schnell wir von Dingen überrascht werden können. Von Dingen, die über unseren Horizont hinausgehen, Ereignissen, die uns derartig schockieren können. Und dann stehen wir da und fragen uns, wie bin ich glaubensmäßig eigentlich aufgestellt, wenn so eine Megakatastrophe passiert? Stehen wir dann oder werden wir einfach weggerissen, auch in unserem Glauben, weil wir keine Wurzeln haben im Glauben? Ich möchte heute über das Gleichnis der 10 Jungfrauen ein bisschen sprechen und drumherum diesen Gedanken vertiefen, wie wir Menschen der einen Sache werden können. Ihr findet dieses Gleichnis in Matthäus 25, Verse 1 bis 12. Dann wird das Himmelreich gleich sein, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Dann seht ihr hier dieses Gefäß. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf, machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selber. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. In diesem Gleichnis geht es um verschiedene Dynamiken. Zum einen die Bereitschaft der Gläubigen, Jesus und sein finales Kommen am Ende der Zeit zu jeder Zeit zu erwarten. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Zusammenhang seines Kommens, seines zweiten Kommens in Macht und Herrlichkeit. Und Jesus möchte, dass wir bereit sind, jeden Tag bereit sind und nicht sagen: Mein Herr kommt noch lange nicht. Und wir wissen, dass vor der Wiederkunft Christi massive Krisen über die Erde kommen werden. Deswegen werden wir auch dieses Seminar über die Endzeit anbieten, weil wir einfach denken, es ist wichtig, dass wir uns auch darüber informieren, wie ist eigentlich der große Fahrplan. Und ich glaube, dass wir erste Erschütterungen, und ich bin kein Endzeitprophet und Endzeitschwarzmaler, aber wer die Welt aufmerksam betrachtet, sieht, dass wir eine stetige Zunahme an Krisen und globalen Erschütterungen erleben. Und die Frage ist, wie interpretieren wir das? Und noch viel wichtiger ist, wie sind wir in unserem Herzen aufgestellt? Sind wir im selben Maß mit Angst und Furcht erschüttert wie die Menschen ohne Gott auch? Oder haben wir ein anderes Herz in uns, eine andere Ruhe? So, und dieses Gleichnis möchte uns zum einen auch ermahnen: Sei bereit für eine solche Zeit und die Krisen, die mit ihr einhergehen. Die zweite Dynamik ist, dass dieses Gleichnis uns ermutigen möchte, Fähigkeiten zu erlangen, in persönlichen Glaubenskrisen des täglichen Lebens festzustehen. Wir alle werden im Verlauf unseres Glaubens Krisen erleben. Das können große, sehr große oder kleine Krisen sein, aber wir werden nicht immer nur auf Rosen laufen. Und Gott möchte, dass wir in den Krisen wachsen, stark werden und zunehmen. Und Krisen bedeutet, du wirst mit deiner natürlichen Fähigkeit ans Ende kommen. Deine natürliche Kraft wird nicht mehr ausreichen. So auch das, was du in deiner Lampe hast, wird nicht mehr ausreichen. Und die Frage ist, was hast du dann? Und Gott möchte, dass du in der Krise nicht untergehst, sondern in der Krise sogar gestärkt hervorgehst. In diesem Gleichnis geht es primär nicht darum, um Errettung oder Nichterrettung, wie es manchmal gern dargestellt wird. Diese törichten Jungfrauen sind die, die dann nicht gerettet werden. Das ist vielleicht in einem weiteren Sinne so zu verstehen, dass es natürlich am Ende der Zeit auch einen Unterschied geben wird zwischen Menschen, die sich nur Christen nennen, aber in ihrem Herzen überhaupt nie eine ernsthafte Beziehung zu Gott hatten, und denen, die natürlich wirklich Christen sind. Aber das ist nicht primär das, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte. Ich möchte dieses Gleichnis ganz speziell in seiner Bedeutung für uns als Einzelne anwenden und erklären. Zunächst mal die allgemeine Erklärung. Es war so, in dieser damaligen Zeit, wenn eine Hochzeit war, dann kam der Bräutigam in der Regel von einem anderen Ort. Und es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Handys, es gab keine Pager, es gab kein E-Mail, kein SMS. Das heißt, wenn der Bräutigam, wenn sein Esel einen Plattfuß gehabt hat, dann konnte er nicht anrufen und sagen: Hey, ich warte hier in Bethlehem auf dem ADAC, es braucht noch 3 Stunden, bis ich in Jerusalem ankomme. Das wusste halt niemand. Das heißt, man konnte annehmen: Okay, er braucht ungefähr so und so lange, also wird er da und da ankommen. Und so war es üblich, dass ein Gefolge von Brautjungfern eigentlich wartete und dann den Bräutigam am Stadttor in Empfang nahm und ihn hineingeleitete in das Hochzeits, ja, Wirtshaus, Gasthaus oder Haus oder wo auch immer das stattfand. Und da das oft auch dann abends war, wann der Bräutigam ankam, war es natürlich wichtig, dass man Lampen hatte. Einmal, dass der Bräutigam sehen konnte, aha, da ist die Hochzeitsprozession, die auf mich wartet. Zum anderen, dass sie natürlich auch den Weg zum Haus fanden. Die hatten keine Straßenbeleuchtung wie wir damals. So, und das, da niemand genau wusste, wann kommt der Bräutigam genau, war es eigentlich auch klug zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir genügend Öl bei uns haben. Dass wenn er sich wirklich verspätet, wir plötzlich kein Öl mehr haben und wir dann alle zum Kaufmann rennen, um neues Öl zu kaufen und in der Zwischenzeit kommt der Bräutigam an und findet niemanden und geht vielleicht wieder oder findet alleine seinen Weg in den Hochzeitsraum. Uns interessiert nun besonders die Anwendung dieses Gleichnisses auf unser tägliches Leben, jetzt und hier. Und da möchte ich dir auch immer wieder Mut machen, wenn du die Bibel liest, dann erfreue dich nicht an den Geschichten, sondern frage dich immer, was hat das mir zu sagen? Gott möchte dir mit all diesen Dingen etwas ganz Persönliches sagen. Deswegen ist die Bibel ein lebendiges Buch. Was bedeuten diese Lampen? Hier seht ihr mal so eine Lampe, wie sie wohl ausgesehen haben mag, wie sie diese Jungfrauen getragen haben. Das waren diese antiken Öllampen. Und diese Lampe, gefüllt mit Öl, steht eigentlich für die Erfüllung des Gläubigen mit dem Geist Gottes. Konkret heißt das, das ist mal so toll zu sagen, ja, ich bin mit dem Geist Gottes erfüllt. Ich hasse diese Phrasen, die Christen manchmal so von sich geben. Und dann fragst du die Leute, was heißt das eigentlich? Dann kriegen sie nichts raus. Was heißt es, mit dem Geist Gottes gefüllt zu sein? Das heißt nicht mit irgendwelchen merkwürdigen Erfahrungen gefüllt sein. Das heißt ganz konkret, gefüllt zu sein mit Glaubenserfahrungen. Glaubenserfahrungen. Ich habe Gott erfahren. Ich habe mit ihm Erfahrungen gesammelt. Wenn mich jemand fragt, was hast du mit Gott erlebt, dann kann ich ihm auch ganz krass sagen, warum ich glaube. Nicht nur, ja, meine Großmutter hat geglaubt, mein Urgroßvater auch und wir waren schon immer eine christliche Familie und ich bin eben auch Christ. Ne? Was hast du mit Gott erlebt? Ja, ich weiß nicht. Mein Name steht im Kirchenregister. Ne? Darum geht es nicht. Es geht um konkrete Glaubenserfahrungen. Glaubensgehorsam. Hast du ein Register an Gehorsam? Hast du Gott schon mal gehorcht? Hast du erlebt, dass Gott sagt, tu das? Und alles in dir sagt nein und du machst es aber trotzdem und erlebst einen Durchbruch. Das sind Erfahrungen, die dir keiner nehmen kann. Das ist Öl in deiner Lampe. Dann Informationen über das Wesen Gottes. Weißt du, wer Gott ist? Hast du dir im Laufe deines Glaubenslebens Informationen durch Lesen, Nachdenken, Hören und in Anbetung angesammelt? Auch das ist Öl in deiner Lampe. Und das alles zusammen bedeutet, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Das ist nicht etwas Imaginäres, Merkwürdiges, Abgehobenes. Und ihr merkt, das sind ganz praktische Dinge. Und wenn das gegeben ist, dann brennt dein Licht hell. Und diese brennenden Lampen stehen also für unsere Fähigkeit, Jesus in vertrauendem Glauben begegnen zu können. Glauben und Glauben sind zwei Paar Stiefel. Ne? Ich kann glauben, dass morgen die Sonne aufgeht. Aber ich kann auch glauben, indem ich zum Beispiel wirklich Vertrauen habe. Ich kann an die Bibel, an Jesus ganz intellektuell glauben. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn Jesus sagt, kündige deinen Beruf und diene mir morgen mit ganzem Herzen. Und dann die Gewissheit zu haben, aha, ich habe Jesus wirklich gehört. Ne? Und das wiederum bedeutet, dass wir Erfahrungen mit ihm sammeln müssen. Und Erfahrungen sammeln wir nur, indem wir mit ihm Tag für Tag leben. Indem wir Zeit auf die Seite setzen, indem wir versuchen, eine Beziehung mit ihm aufzubauen. So wie du, wenn du einen Menschen kennenlernen möchtest, mit ihm Zeit verbringst, um ihn zu erfahren. Unsere brennenden Lampen geben uns in geistiger Dunkelheit Licht. Sie lassen uns erkennen, wo der Weg ist, den Gott mit uns gehen möchte. Und sie erlauben dem Bräutigam auch uns zu erkennen. Gott sieht, ob Licht in dir ist. Und folglich ist das Gegenteil einer vollen Lampe, eine leere Lampe, eine Form ohne Inhalt. Das gibt es auch. Menschen, die nur an Religiosität interessiert sind, an religiösen Formen, die finden die Lampe ganz toll. Oh, ist das eine tolle Lampe. Super, schau mal die Gravuren an, wie schön die ist. Polieren alles und du sagst dir, aber wieso ist da kein Öl drin? Ja, ich brauche kein Öl, ich bin an der Lampe interessiert. Und da gibt es viele Menschen, die sind nur an Religiosität interessiert. Das sind da Leute, die manchmal hier reinkommen und sagen, ja, habt ihr denn kein Kreuz hier? Wieso ist hier kein Kreuz und keine Kerzen und kein Taufstein und dies nicht? Und wieso rennt euer Pastor mit Jeans und Cowboystiefeln und hat keinen Talar an? Das sind dann Menschen, denen ist die Form wichtiger als der Inhalt. Aber im Glauben geht es um Inhalte und nicht um Form. Deswegen interessiert mich auch das Haus, das wir bauen werden, eigentlich ein Dreck. Das Haus selber, ja, ich entschuldige diese saloppe Redensweise, aber das Haus selber interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, dass wir ein Dach über den Kopf haben, ein funktionierendes, indem wir das tun können, wozu wir berufen sind. Und nicht ein wunderschönes Haus zu haben und was wir tun, ist eigentlich völlig zweitrangig, aber wir haben dieses tolle Haus, wo wir vielleicht noch Führungen veranstalten. Ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und genauso ist es mit deinem Glaubensleben. Gott ist nicht an unseren geblümten und schönen Worten und Brimborium und Tralala interessiert, sondern Gott ist interessiert, was ist hier drinnen. Das ist das Entscheidende. Was uns an diesem Gleichnis nun besonders interessiert, ist der Grad der Füllung meiner Lampe. Denn dieser Grad der Füllung gibt konkreten Hinweis auf mein Leben mit Gott. Der Höhepunkt dieses Gleichnisses ist das verspätete Kommen des Bräutigams. Und das ist gewissermaßen die Krise, die die Scheidung hervorbringt. Dass der Bräutigam pünktlich kommt, ist der Normalfall. Und hier setzt auch unser geistliches Glaubensleben ein. Dass du morgens aufwachst, um 8 Uhr dein Frühstück hast, dann in dein Auto hineinspringst, das Benzin drin ist und dass du in deine Arbeitsstelle auf einer heilen Straße fährst, deinen Job vorfindest, deinen Job machst, abends nach Hause kommst, ein warmes Bett hast, dein Essen, dein Fernsehen, alles, das ist Normalität. Aber was ist, wenn du plötzlich morgen aufwachst, ne, und dein Auto ist nicht mehr da, ein Meteorit ist auf die Straße eingeschlagen, deine Firma existiert nicht mehr und. Reicht dann dein Öl noch aus, ruhig zu sein? Die Krise war und kam, als der Bräutigam verzog. Das heißt, alle schliefen ein. Das bedeutet, jeder von uns kann auch mal müde werden. Wir alle werden müde. Das heißt in Jesaja auch, ne? Jünglinge werden matt, starke Männer straucheln und fallen hin. Das ist nicht das Problem. Gott hat kein Problem, dass wir auch mal, ich habe auch nicht immer Hochdruck auf den Reifen. Damit hat Gott kein Problem. Aber die Frage ist, hast du ein Reserverad dabei? Hast du einen Reservekanister dabei? Die Törichten sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworten die Klugen, sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht reichen. Geht aber zum Kaufmann und kauft euch selber. Was sehen wir in diesem Gleichnis? Alle hatten ihre Lampen gefüllt. Alle waren also voller Glaubensleben. Da war zunächst mal kein Unterschied. Ne? Alle waren CZK-Mitglieder. Okay. Freunde, was dieses Gleichnis uns sagen möchte, ist, es gibt ein Glaubensleben, das genug ist für normale Zeiten. Amen. Es gibt ein Glaubensleben, das ist genug für normale Zeiten. Das ist genug für deinen geordneten, netten, lieben Alltag, wo du jeden Morgen um 8 Uhr aufstehst und um 17.30 Uhr nach Hause kommst. Wo alles schön, eintönig und gleichmäßig seinen geordneten Gang hat. Und da reicht dir deine Lampe. Und es ist das Leben, das leider viele Christen leben, um es etwas plakativ auszudrücken. Wir tun für unseren Glauben gerade das, was nötig ist. Ja, nicht zu viel. Wir tun das, was man von uns als netter Christ erwartet, aber wir gehen keinen Meter darüber hinaus. Viele Christen leben so und sagen, okay, wie weit kann ich noch so in der Welt leben und trotzdem noch Christ sein? Anstatt zu sagen, okay, wie nah kann ich an Jesus dran sein? Aber wir versuchen oft diesen Spagat. Und in normalen Zeiten kommen wir damit locker durch. Wenn keine Krise kommt, dann wird niemand den Unterschied merken. Es ist gewissermaßen das Leben der Jünger Jesu in den 3,5 Jahren, als sie mit ihm unterwegs waren. Sie hatten nur ihre Lampe voll, mehr nicht. Die Lampen der Jünger hatten keinen Überfluss und die Jünger hatten keinen Überfluss bei sich. Das siehst du an den verschiedenen Begebenheiten. Markus 4,40. Er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Die Geschichte auf dem See, es stürmt, sie schreien, sind völlig außer sich, das Boot läuft voll Wasser und Jesus liegt im Boot und pennt. Er hatte seinen Reservekanister dabei und der Reservekanister war an seiner Lampe angeschlossen und deswegen konnte Jesus sehr gut schlafen. Die Jünger hatten keinen Reservekanister. Das war die Krise. Während sie über einen normalen, netten See Genezareth gefahren, wie sie schon immer drüber fahren, dann wäre das alles nicht aufgefallen, dass sie keine Reservekanister bei sich haben. Aber jetzt kommt die Krise. Und die Krise zeigt dir, wo du wirklich stehst. Matthäus 17,19. Da traten die Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Der besessene Junge und die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben und dann kommt Jesus vom Berg und zieht das durch und er sagt, wegen eures Kleinglaubens. Diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht erst, wenn der Dämon vor euch ist, sagen, Moment mal, wir müssen jetzt erst mal ein halbes Jahr uns zurückziehen, beten und fasten und dann könnt ihr wiederkommen. Jesus machte ihnen, das sind ja nur Auszüge, du findest, die ganzen Evangelien sind voll von diesen Storys, wo die Jünger jedes Mal macht ihnen Jesus klar, hey, ihr habt nur eure Lampe und sonst nichts. Ihr habt keinen Reservekanister, Jungs. Und ihr braucht einen Reservekanister, wenn ihr in das Göttliche hinein wollt, wenn ihr in das hinein wollt, wozu ihr eigentlich berufen seid. Und viele von uns leben genau in diesem Leben. Wir haben keinen Reservekanister. Wir sind Jungfrauen, wir sind gläubig, wir haben Öl in der Lampe, aber dieses Öl reicht nur, solange alles einigermaßen gut läuft. Aber wenn die Krise kommt, dann sind die Lampen aus. Und das ist nicht das Leben, für das Jesus uns vorgesehen hatte. Jesus möchte, dass wir Glauben und Vertrauen in einem Überfluss haben, so dass wir auch in den Krisen feststehen können. Eine dieser massiven Krisen kam in der Nacht vor der Gefangennahme Jesu in Gethsemane. Jesus warnte die Jünger mehrfach. Er warnte Petrus. Er sagte, Petrus, der Teufel hat 3-mal verlangt, dich sieben zu dürfen. Und Petrus war der Oberapostel. Und das ist so wichtig, dass du auch verstehst, wenn du Autorität hast, wenn du eine gehobene Stellung hast, nicht nur in der Gemeinde, auch vielleicht im Berufsleben, dann bist du Target. Dann wird der Teufel genau zu dir kommen. Und er wird sagen, hey Gott, den möchte ich mal prüfen. Und Gott sagt, tu es. Gott hat Petrus prüfen lassen, nicht um ihn eins auszuwischen, das ist die gute Nachricht, sondern um ihn zu zeigen, wie es wirklich um ihn bestellt ist. Aber in dem Moment sagt Petrus, Jesus, alle werden dich verlassen, ich nicht. Ich werde mit dir sterben, ins Gefängnis gehen, was immer nötig ist, ich nicht. Da war Jakobus und Johannes, die Donnerssöhne, und sie kamen auch ein paar Wochen vor und sagten, hey Jesus, wir wollen zu deiner Rechten und Linken, wenn du in deiner Herrlichkeit in Jerusalem thronst, sitzen. So also, hey, wir wollen deine Stellvertreter sein, wir wollen die Kobosse sein. Und Jesus sagt, könnt ihr denn auch den Kelch trinken, den ich trinke? Ja klar können wir das, Jesus. Jeder kann aus einem Becher trinken. Wir sind Kampftrinker, wir sind erprobt, wir können das. Und das war diese Ignoranz, dieses zu glauben, mit einer Lampe voll komme ich lang. Es ist interessant, sie hatten in der ganzen Zeit eigentlich nichts gelernt. Es ist gleichzeitig tröstlich. Du wirst auch durch Entscheidungen kommen, wo du feststellst, hey, ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Ich bin noch genauso blöd wie vorher. Mir geht es oft so. Heute, als ich auf dem Flugplatz war und gebetet habe, ich habe gedacht, oh Herr, bin ich doof. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich aber, da ist Hoffnung drin. Ne? Wenn du das erkennst, dass du doof bist, dann ist Hoffnung da, weil dann kann der Herr dir helfen. Aber wenn du sagst, Herr, ich bin der Beste und der Schönste, ein Glück, dass du mich hast, dann muss der Herr was tun, um dir zu zeigen, dass es nicht so ist. So, und die Jünger waren erst mal da an dem Punkt. Und sie versagten jämmerlich. Einer wie der andere rannte weg in jener Nacht. Sie ließen Jesus im Stich. Und Jesus warnte sie und sagte, wacht und betet, denn euer Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und genau das ist es, was uns Jesus heute Abend sagen möchte. Wachet und betet, denn euer Geist ist willig. Jesus guckt dich an und sagt, ich weiß, dass ihr einen willigen Geist habt. Ich weiß, dass ihr wollt. Ich weiß, dass ihr mich liebt. Aber vergesst eins nicht, euer Fleisch ist schwach. Und das Fleisch wird nicht gesteuert durch einen willigen Geist alleine. Das Fleisch wird nur gesteuert, wenn du zusätzlich Öl an Bord hast. Weil um gegen das Fleisch anzukommen, muss deine geistliche Maschine auf Hochtouren laufen. Das bedeutet höherer Spritverbrauch. In der Krise brauchst du mehr Sprit. Wenn es bergauf geht, verbraucht dein Auto mehr Sprit. Und wenn du das nicht dabei hast, kommst du nicht an. Und das ist das, wo Jesus uns ermutigen möchte. Er will uns nicht verdammen, sondern er möchte uns ermutigen. Er sagt, hey, seh zu, dass du genügend Sprit hast. Wachet und betet, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Gott verdammt uns nicht. Versteh das bitte ganz richtig. Er verdammt uns überhaupt nicht. Aber voller Liebe sagt Jesus das auch zu uns. Ich sehe euch alle hier an und ich sehe, dass ihr einen willigen Geist habt. Aber ich sehe, dass euer Fleisch schwach ist und ihr braucht mehr Öl. Und sie ignorierten das, die Jünger. Und sie dachten, sie kommen mit ihrer Standardfüllung durch. Freunde, und sogar der Sohn Gottes hatte es nötig zu beten. Das ist das größte Exempel. Immer wieder sehen wir, er entwich in die Wüste, um zu beten. Er entwich früh morgens an einen stillen Ort, um zu beten. Er entwich ins Gebirge, um zu beten. In jener Nacht betete er, dass Blutstropfen auf seiner Stirn waren. Er rang buchstäblich mit dem Tode. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Freunde, es ist so wichtig zu wissen, das Fleisch hat keine Kraft in sich zu überwinden und dein Geist hat keine Kraft, das Fleisch zu überwinden, wenn du nicht diese extra Portion Geist in dir hast. Und das bedeutet ein hingegebenes Leben an ihn. Ein Leben, das sich mit ihm beschäftigt. Ein Leben, das sich übt, mit ihm zu gehen. Und das ist der Grund, warum so viele Christen in Krisen und Prüfungen, wie die Jünger auch, scheitern. Wir haben nur eine Lampe. Und wir kümmern uns nicht um zusätzlichen Treibstoff. Wir tun nur das Nötigste. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für geistliche Positionen. Wenn du Christ bist und hast eine hohe geschäftliche Position, dann ist es genauso geistlicher Dienst. Und der Feind wird dich da angreifen. Und Gott auf der anderen Seite möchte, dass du auch in dieser Position durchbrichst, vielleicht noch einflussreicher wirst, um dem Evangelium auch so noch mehr Chancen zu verschaffen. Aber du kannst doch da nicht sagen, ja Gott, ich bin Geschäftsmann und ich habe viel zu tun, also ich brauche diesen Kram hier nicht. Du brauchst diesen Kram genauso. A higher level means a higher devil. Du wirst es immer erleben, wenn du in deinem christlichen Glauben eine Stufe nach oben gehst, wirst du merken, dass ein größerer Widerstand gegen dich losbricht. Ich spüre das im Moment. Ich spüre, dass wir als Gemeinde, wir sind dabei, durch ein Tor zu gehen und wir gehen in eine andere Ebene. Gott führt uns in eine andere Ebene rein. Und das bedeutet Kampf. Wir spüren das. Da sind alle möglichen Widerstände, Anfechtungen. Manchmal möchte ich alles hinschmeißen. Ich möchte es gar nicht so breit treten hier, ja. Und ich weiß auch eins, da muss ich zuallererst durch. Mir zeigt Gott im Moment, wo ich kein Öl habe in meiner Lampe, wo Bereiche sind, wo mehr Öl rein muss. Und Gott sagt, okay, und das regeln wir jetzt erstmal, Uwe. Dass dein Reservetank gefüllt wird. Und dann brechen wir richtig rein. Gott wird dich niemals mitten ins Feindesland, in die Tiefe hineinführen, wenn dein Reservekanister nicht voll ist. Aber du musst dich darauf einlassen. Du musst bereit sein, diese Schulung mitzumachen, dein Leben zu verändern. Und wenn du das nicht willst, dieses Maß beginnt bei den klugen Jungfrauen mit ihren Reservekanistern. Sie erkennen, dass es Dinge geben kann, die über das normale Maß hinausgehen. Sie rechnen mit der Verspätung und nehmen mehr Öl mit. Ich möchte noch mal kurz auf dieses zusätzliche Öl eingehen. Was bedeutet dieses zusätzliche Öl? Es ist die extra Zeit, die wir zu den Füßen Jesu verbringen, um ihn besser kennenzulernen. Indem wir zu ihm sprechen, ihm zuhören, und das nennt man Beten. Beten ist nicht, oh Gott, danke, dass es dich gibt. Gott, danke für die, ja, dass du den Kindern in Indien hilfst, Halleluja. Oh Gott, und steht den Flutopfern bei. Was sage ich jetzt zu Gott? Ne? So, das ist nicht Beten. Ja, und Tante Erna, Gott, hilf doch, dass Tante Erna von ihrem Hühnerauge frei wird und dass sie sich endlich bekehrt, Halleluja, Amen. Das ist nicht Beten. Beten ist, sich Zeit nehmen, mit Gott zu reden. Und Gott sagt, hey, reden wir mal über dich. Was, über mich? Und dann merkst du erstmal, wie du Geheimnisse hast. Gott, nein, über mich reden wir lieber nicht. Ne? Und Gott sagt, lass uns mal über dich reden. Und dann fängst du mal an, über dich zu reden. Und dann sprich mal dir alles von der Seele, was dich bewegt und berührt. Und du wirst merken, mit der Zeit wirst du mehr und mehr geübt drin, dass du mit ihm reden kannst, wie mit einem Freund. Und du wirst mehr und mehr spüren, dass dir in der Tat er zuhört. Und du wirst spüren, wie er anfängt, Stück für Stück diese Lasten auch zu nehmen. Du wirst merken, wie etwas von dir geht. Und nach einer Weile wirst du auch merken, wie er zu dir redet und dir Dinge sagt. Und dann wirst du lernen, dass man die Dinge, die er dir sagt, auch besser tut. Und nicht weghört. Und das ist Beten. Und dafür brauchst du Zeit. Das funktioniert nicht in 5 Minuten. Wirklich, glaub mir es. Ich habe es auch versucht. Es geht nicht. Dann bedeutet es lesen. Die Bibel. Wenn du was nicht verstehst in der Bibel, dann blätter doch einfach weiter und lese, bis du was verstehst. Aber lies. Fang mit den Psalmen an. Da ist so viel, die Psalmen sind so herrlich, oder die Geschichte Davids, das ist Leben pur. Ich sage mal, das versteht der theologisch ungebildete Christ, versteht das. Und da ist so ein Trost drin. Aber du musst dem Heiligen Geist mal die Chance geben. Dann gute Bücher. Es gibt gute Bücher. Wenn du das nicht weißt, dann frag mich. Ich sage dir eine Menge gute Bücher.
Ich lese nur gute Bücher.
Ja. Ja, manche sagen oft, ich weiß gar nicht, was sie lesen sollen. Du kannst doch Scheißdreck lesen, Schund lesen, Dreck lesen. Es gibt auch eine Menge christliche Dreckliteratur. Entschuldigung, dass man so klar sagt, das gehört einfach verbrannt. Ne? Man sollte wirklich auch schauen, wenn ich schon lese, was lese ich? Ne? Dinge, die aufbauen, Dinge, die herausfordern. Und nicht die niederreißen, verdammen oder einfach nur netter Larifari sind, die dir helfen, dich gut zu fühlen. CDs und Kassetten hören. Als Silvia und ich gläubig wurden, wir haben die ersten 2 Jahre fast damit verbracht, der Kassettenrekorder bei uns hat geglüht. Bam, 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 eine Predigtkassette nach der anderen. Da haben wir gelernt, während dem Autofahren, gehört, gehört, gehört. Ne? Freunde, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, auch in diesem Bereich, sich Wissen anzueignen. Ich habe einen schönen MP3-Stick, wenn ich nachts nicht einschlafen kann, da habe ich gleich ein paar Predigten drauf. Klick, Stöpsel rein und dann höre ich mir noch eine Predigt an vom Einpennen. Manchmal penne ich schon während der Predigt ein, ne, wenn der Prediger nicht gut in Form ist, aber das ist okay. Aber ich nehme konstant Informationen auf, ich denke darüber nach und mein Herz verändert sich konstant, mein Herz wird konstant herausgefordert. Wenn ich als manchmal so einen christlichen Medienzirkel mich umschaue, wie viel da verlangt wird für die Tapes, das sind wir so billig, ne? Und wir machen das absichtlich, weil wir wollen, dass ihr was habt. Freunde, ihr geht hier raus, ich garantiere euch, dass am Montag oder Dienstag wissen 70% nicht mehr, was hier am Sonntag gesagt wurde. Und sie kommen am Sonntag völlig leer rein, oh, Kaffee, Kaffee und Kuchen und dann mal sehen, was der Uwe heute zu sagen hat. Ne? Ach so, was, letzten Sonntag? Ja, weiß gar nicht. Ne? Warum nimmst du dir nicht so eine CD mit und hörst unter der Woche das nochmal an und nochmal an? Gute Predigten höre ich mir 3-4 Mal an. Dann habe ich sie erstmal einigermaßen überhaupt im Ansatz kapiert und drinnen. Ja? Wir wollen daran nichts verdienen. Das sollte dir das mal wert sein, zu sagen, okay, wie viel Leerlauf haben wir denn unter der Woche? Wo wir rumhocken, in der Nase bohren oder irgendwelchen Blödsinn im Fernsehen anglotzen. Da kann man sich auch mal hinsetzen und hört sich mal die Predigt nochmal an. Oder manche fahren eine Stunde in die Arbeit, eine Stunde zurück. Da kann man sich mal eine CD oder ein Tape im Auto doch mal anhören. Warum fällt uns das so schwer? Weil wir nicht interessiert sind, diesen Reservekanister zu füllen. Weil wir glauben, wir kommen ja doch so irgendwie, irgendwo durch. Freunde, nicht jeder ist vom Naturell her zu einem Leben der Stille, der Kontemplation und der Gottesnähe geschaffen. Gott weiß das. Viele von uns sind doch so Aktivisten, ich auch mehr. Ich liebe es, lieber rumzuwursteln und zu arbeiten, als zu beten. Aber Gott hat mir in den letzten 2 Jahren massiv Lektionen gelernt und er ist immer noch massiv dabei. Und mittlerweile begreife ich es. Also ist auch Hoffnung für euch. Er wird uns helfen, Menschen zu werden, die in einem Prozess lernen, was es heißt, Zeit für ihn zu haben. Und Gott hat Vorrichtungen geschaffen. Jesaja 50,4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Gott kann deine Zunge salben, dass du auch beten kannst, sodass er nicht mehr einschläft, wenn du zu ihm betest. Ja? Dass ich höre, wie Jünger hören. Also, dass Gott kann dein Ohr aufmachen, dass du ihn verstehst. Johannes 16,13, ne? Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist ist dein Lehrer. Johannes geht in seinem ersten Brief sogar so weit, dass er sagt, ihr habt es noch nicht einmal nötig, belehrt zu werden, denn so wie die Salbung in euch ist, wird sie euch lehren. Streng genommen brauchst du noch nicht mal mein Gelalle sonntags hier, sondern wenn du dich wirklich für den Geist Gottes öffnest, wirst du alles lernen, was Gott dir zu sagen hat. Aber dazu musst du dein Herz aufmachen. Jakobus 1,5, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, das bedeutet die Fähigkeiten, die Tricks, die Kniffe, wie mache ich das, wie tue ich das, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt. Wenn du es nicht kapierst, wenn du es nicht drauf hast, dann sag einfach, hey Gott, ich schaff's nicht, Ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich die Bibel nur sehe. Wenn ich die CZK-Predigt-Tape sehe, möchte ich davonlaufen. Hilf mir, Gott. Und Gott wird dir helfen. Änder mein Leben, Gott. Und Gott wird dir helfen, dein Leben zu ändern. Vielleicht wird er dich in ein paar Erfahrungen, die Gebete sind nicht ungefährlich, kann ich dir sagen, in ein paar Erfahrungen reinbringen, wo du dann erstmal merkst, aha. Gott hat für alle und für jeden Vorsorge getroffen, zusätzlich Öl zu empfangen. Also, hör genau hin, deswegen, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Wenn du nun sagst, ich kann nicht, dann wohnst du in der Ich-will-nicht-Straße. Ich kann nicht, Gott, heißt eigentlich, dann sei doch ehrlich und sag, Gott, ich will nicht. Das ist wenigstens ehrlich, dann ist noch Hoffnung. Aber ich kann nicht, Gott hat dir alle Möglichkeiten gegeben, mehr Öl in deinen Tank reinzumachen. Dann sei ehrlich und sag, ich will nicht. Punkt. Dann kann Gott dich wenigstens zerbrechen. Und du weißt, was auf dich zukommt. Die fünf anderen Jungfrauen waren Gläubige, die das Angebot, zusätzliches Öl zu sammeln, eben nicht annahmen, die Dummen. Deswegen wurden sie die Törichten genannt. Ihre Motive waren dumm, kurzsichtig und eigennützig. Es war zu mühsam, zusätzliches Öl zu kaufen. Oh, das ist doch so mühsam. Da sitze ich doch lieber abends vor dem Fernsehen. Ich gucke auch gern Fernsehen, könnte meine Frau fragen. Ne? Aber ich habe trotzdem meine Zeit, wo ich auch Öl kaufe. Und das ist so teuer, das kostet so viel. Und da muss man das ja mit sich rumschleppen. Ne? Das kostet Arbeit, das ist richtig. Und du trägst doch etwas mit dir. Und man braucht es doch eigentlich gar nicht. Wenn ich mein Leben angucke, ist da alles so glatt gelaufen. Aber als sie bemerken, dass sie es brauchten, war es zu spät. Und wir merken das immer, wenn es zu spät ist. Und dann versuchen wir was? Dann passiert etwas. Claudia, hast du ein bisschen Öl für mich? Ich bin hier voll in der Krise, mein Auto steht draußen, ich komme nicht mehr weiter. Gib mir Öl! Und die Claudia sagt, ja schau mal, das Problem ist, du hast einen Diesel und ich fahre super. Scheiße. Und dann rennst du rum. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges, ein Prinzip, das immer wieder verletzt wird. Niemand anders kann dir sein Öl, seinen vertrauenden Glauben und seine Salbung geben. Es funktioniert nicht. Amen. Versteht mich bitte an diesem Punkt richtig. Es geht hier um Christen, die Christus kennen, nicht um Nichtchristen. Und viele Christen kümmern sich um ihr eigenes geistliches Leben nur ganz am Rande. Und deswegen sind ihre Lampen fast immer leer und auf gar keinen Fall haben sie einen Reservekanister dabei. Und deswegen kommen sie in der Zeit der Krise zu den anderen Christen und sagen, bitte, tu es für mich. Bete für mich. Bruder, glaube mit mir. Eigentlich sagen sie, glaube für mich. Höre mal für mich. Kam mal eine Frau auf der Maintain gefaced und sagte, Bruder, hast du ein Wort für mich? Und ich sie angeguckt und sagte, ja, lies deine Bibel. Gib mir etwas von deinem Öl. Es funktioniert nicht. Ich kann dir meinen Glauben nicht geben. Da gibt es auch so Spezialisten, die sagen, bitte Bruder, leg mal dein Jackett um mich und gib mir von deiner Salbung. Ne? So ein Blödsinn. Als ob, der kriegt vielleicht meinen Achselschweiß ab, wenn mein Deo versagt hat, aber meine Salbung doch nicht, wenn ich mein Jackett um ihn hänge. Ist, ja. Der kann ganz wüst riechen, du. Es geht einfach nicht. Freunde, und die anderen Jungfrauen, die waren nicht geizig. Ja? Die waren noch nicht schadenfroh, haben gesagt, oh, mal sehen, was jetzt passiert. Überhaupt nicht, sondern es gibt keinen Transfer. Und bitte hört jetzt genau hin, ich rede hier nicht von dem Auftrag, dass wir füreinander beten sollen. Darum geht es gar nicht. Ja? Dass wir einander trösten sollen, dass wir einander stützen sollen. Ich rede von den Christen, die es grundsätzlich unterlassen, ihr eigenes Öl zu kaufen und zu bevorraten und die dann in der Krise hoffen, dass andere für sie Öl gebunkert haben. Ja? Auch wenn du einen Reservekanister dabei hast, ist es gut, vielleicht mal mit jemand anderem zusammenzustehen und sagen, komm, wir beten zusammen. Und dann betest du auch gerne. Aber wenn du das Gefühl hast, da ist beständig so ein Treibstoffdieb neben dir, der immer guckt, wie er seinen Füllstutzen bei dir reinstecken kann, dann kriegst du nämlich mit der Zeit die Krise, ne? Die Ölkrise. Und wenn du dann auf den Trichter kommst, sagst, ah ja, okay, vielleicht sollte ich doch mal schnell eine Andachtzeit machen. Silvia, wann ist Zeit im Gebetshaus? Ich brauche unbedingt 3 Stunden Zeit im Gebetshaus für mich allein. Ich muss beten, beten, beten. Und dann rennst du dahin und machst schnell 3 Stunden stille Zeit. Ne? Und du wunderst dich, dass nichts passiert. Aber du kannst nicht einfach, wenn du merkst, dir fehlt Öl, sagen, jetzt bohre ich schnell mal eine Ölquelle auf. Es braucht Zeit. Amen. Ein geistlicher Ölvorrat anzulegen, ist eine Sache, die in einem zeitlichen Erfahrungsprozess geschieht und keine Hand- oder Schakettauflegung. Und das ist, was Petrus erfuhr, was Jakobus erfuhr, als sie davonrannten und Jesus verließen. Und darum möchte Gott, dass wir in der guten Zeit Öl sammeln, in der guten Zeit Öl kaufen, dann haben wir in der Krise mehr als genug. Freunde, ich sage dir eins, die guten Zeiten, die Zeiten, in denen keine Krisen sind, in denen das einfach gut geht, das sind nicht die Zeiten, wo wir die Seele baumeln lassen und sagen, oh, Herr, ich preise dich einfach für den Frieden und die Ruhe, für ProSieben und Dreisat und Premiere ist so günstig und billig und oh, was weiß ich. Ne? Sondern die guten Zeiten, das sind die Zeiten, in denen wir anfangen, Vorräte anzulegen. Das ist das Prinzip von Josef. In den 7 fetten Jahren begann er, Vorräte anzulegen für die Zeit der Dürre. Das bedeutet eben gerade, wenn vielleicht Zeit im Überfluss da ist, wenn alles gut ist, zu sagen, okay, und jetzt baue ich meine geistlichen Vorräte auf. Wenn es gut geht, das bedeutet der Begriff freiwillige Schwäche, voluntary weakness, vielleicht zu sagen, okay, ich faste jetzt mal. Oh, Igitt, jetzt hat er was gesagt. Fasten, ne? Vielleicht mal zu sagen, okay, ich ziehe mal ein 10-tägiges, 15-tägiges Fasten durch. Ich schwäche mich freiwillig. Aber in dieser Zeit lerne ich, mein Fleisch unter Kontrolle zu halten. Ich lerne, was es heißt, Nein zu sagen zu meinem Fleisch. Und dann, wenn die Krise kommt, bin ich stark. Und ich kann die Krise überleben, locker. Weil mein Geist trainiert ist. Weil ich genügend Öl habe. Und das geht nicht, wenn die Krise da ist. Leider haben viele Christen mehr Ausreden, warum es nicht geht. Sehr viele vernünftige Ausreden, warum man nicht so viel Zeit mit Beten und Fasten verbringen kann. Man hat ja schließlich auch andere Dinge zu tun. Und es ist oft so, dass sich viele Christen so in kleinen Grüppchen, Häufchen zusammenfinden, sich gegenseitig noch bestätigen. Vielleicht über die lachen, die das Ganze ernster nehmen. Naja, die sind da, ach, der, ja. Kennen wir ja, gell. Ja, der ist schon immer ein bisschen extrem gewesen. Ne? Ja, also so muss man es ja auch nicht, genau, bin ganz deiner Meinung, so muss man es ja auch nicht übertreiben. Aber sie enden darin, dass sie am Schluss kein extra Öl haben. Wenn die Krise kommt, dann laufen sie genau zu denen, über die sie gelacht haben. Tätsch mal für mich beten. Ich möchte dich ermutigen, suche dir nicht Umgang mit Leuten, die dich darin noch bestärken, deine Seele baumeln zu lassen. Suche nicht Umgang mit Leuten, die mit einem geistigen Standardleben zufrieden sind. Der Umgang färbt auf dich ab. Das hört sich vielleicht hart an, aber das ist eine Tatsache. Suche nicht Leute, mit denen du dich gegenseitig auf die Schulter klopfst und dich noch rühmst, wie balanciert du eigentlich bist und ausgewogen, nur um festzustellen, dass du in der Krise aufs falsche Pferd gesetzt hast. Suche stattdessen Menschen, die dich vielleicht durch ihr Leben herausfordern. Und wo du sagst, wow, das ist ein Beispiel. Ich rede nicht von Spinnern. Wir reden hier nicht von Spinnern. Ich rede von gegründeten Leuten. Und wo du siehst, die pflegen ein geistliches Leben. Und wo du siehst, okay, die haben schon eine Reihe Orden hier, die haben schon ein paar Krisen durchgestanden, wo du siehst, aber von denen kann ich lernen, wie man da durchkommt. Gib Gott mehr Raum, damit möchte ich zum Ende kommen, in deinem Leben mehr Öl hineinzufüllen. Ich möchte es hier nochmal aufzeigen. Gib Gott mehr Zeit, indem du lesen tust. Das hört sich jetzt alles ganz basic und simpel an, aber Leute, es ist leider so. Bibeln, gute Bücher, Tapes und CDs hören, mit Gott reden und kommunizieren, es ist ein Lernprozess. Mit anderen zusammen beten und anbeten. Ist es nicht interessant, gerade wenn mal zu einem Gebetsmeeting aufgerufen wird, das sind die Meetings, die am meisten besucht sind, ne? Da sind die wenigsten da. Ach, da wird ja nur gebetet. Ich brauche da nicht beten. Ist euch jetzt schon mal aufgefallen, wenn man sagt, wir treffen uns zum Beten, ist niemand da. Wir brauchen das nicht. Wieso denn? Ach, wir haben doch da die Fürbitter, ich könnte das doch machen. Und an dem Moment, wo du in der Krise stehst, wirst du merken, warum. Wir können es uns nicht leisten. Natürlich gibt es auch irgendwelche langweiligen Quatsch-Bet-Meetings, ne? Aber nicht hier. Was müssen wir für das blöde CZK-Haus beten? So ein Schwachsinn, sollen doch andere machen. Ich setze mich rein, wenn es da ist. Ne? Oder andere reden dauernd von den alten Erfahrungen, die sie vor 20 Jahren gemacht haben. Ja, damals, vor 20 Jahren, da hat mich der Herr errettet von einem Strafzettel. Und dann hörst du diese alten, aufgewärmten Stories, auch in manchen Diensten, die immer noch dieselbe Botschaft verkündigen wie vor 20 Jahren. Und ich sagte, das ist alte, ranzige Pampe, die brennt nicht. Die pfust, die stinkt und die qualmt. Such beständig nach neuen Erfahrungen mit Gott. Das bedeutet, lass dich herausfordern, jeden Tag neu dein sicheres Boot zu verlassen, aufs Wasser zu gehen und etwas zu wagen. Dann hast du dauernd frisches Öl, frische Erfahrungen. Frag dich mal, wann hast du das letzte Mal was richtig Krasses mit Gott erlebt? Und da müssen viele schon sehr, sehr kramen, weil wir einfach im sicheren Boot bleiben. Marco, kannst du ein bisschen bedrohliche Musik spielen, dass jetzt wirklich richtig jeder Angst kriegt? Und lass uns einfach noch ein bisschen, ein paar ganz wenige Sekunden vor dem Herrn bleiben. Vater, wir möchten dich jetzt einfach bitten, dass du uns hilfst, Herr. Das war vielleicht jetzt nicht der tolle theologische Kick, Herr, aber wir möchten so gerne dahin kommen, dass wir Frauen und Männer werden, die diese extra Portion Öl haben. Ein überfließendes Leben in dir und vor dir. Vater, ich bete, dass du uns das Herz gibst von Maria von Bethanien, die hereinkam und diese Alabasterflasche mit einem Parfüm über dich ausgegossen hat. Und man glaubt, dass dieses Parfüm einen Wert von fast 30.000 Euro hatte. Das war ihr ganzes Erbe, was sie hatte. Und sie leert es einfach über Jesus aus. Vater, und da ist so vieles, was uns teuer und kostbar ist, gerade im Bereich an Zeit, dass wir nicht über dich ausleeren. Vater, und ich bete, dass du uns heute Abend ein neues Herz schenkst, allen hier. Vater, wenn wir von dir diese Sehnsucht nicht bekommen, wir können das aus uns selber nicht leisten. Aber füll uns doch mit diesem Hunger, dir näher zu kommen als je zuvor. Erfüll uns mit diesem Hunger zu lernen, wie man mit dir kommuniziert, wie man mit dir spricht, wie man mit dir intim ist. Vater, wir wollen, dass das Wort Beten für uns nicht mehr diesen schalen, ekligen Beigeschmack von Langeweile hat, sondern dass es ein Wort ist, das uns Gänsehaut im positiven Sinne verursacht, weil wir wissen, es hat mit Intimität zu tun, mit Befreiung, mit Liebe, mit Nähe. Überwind unsere harten Herzen, Herr. Überwind vor allem unsere Ängste. Wir haben so oft Angst, Herr, dass du uns Vergnügungen und Entspannung wegnimmst und wir stattdessen in schwere Arbeit beten und fasten müssen. Jesus, zerbricht diese Lügen, die der Feind über diese geistlichen Disziplinen ausgeschüttet hat. Ich bete, dass du jeden einzelnen Raum hier segnest mit wunderbaren Erfahrungen im Bereich des Fastens, des Betens, des Lesens, des Hörens. Herr, ich bete auch, dass du uns in Krisen hineinführst, in der Tat in Krisen hineinführst, Vater, dass wir lernen, was es heißt, nicht genügend Öl zu haben. Und ich danke dir, dass du uns in keiner dieser Krisen umbringst. Du hast Petrus festgehalten, Jakobus und Johannes. Und du wirst auch uns festhalten. Aber die Jünger waren veränderte Menschen hinterher. Als später die Gemeinde über gewaltige Grenzen hin gewachsen ist und man sagte, hey, Jakobus, Johannes, Petrus, ihr müsst für die Witwen sorgen, da sagten sie, nein. Sucht 7 Männer dafür aus, wir wollen anhalten am Beten und am Wort. Vater, wir möchten dahin kommen, diese Prinzipien zu verstehen, was wichtig ist. First things first, Vater, die wichtigen Dinge zuerst. Vater, wir wollen lernen, was es heißt, den Tag zu beginnen, indem wir zuerst in deinem Wort sind, zuerst vor dir stehen, Zeit mit dir haben. Wo wir uns im Tag diese Oasen schaffen. Vater, gib uns den Mut, wo wir auf die Schnauze fallen, es eben wieder nicht klappt, dass wir aufstehen und es erneut versuchen, bis wir drin sind. Und ich möchte dich ermutigen, es wird ein Kampf manchmal sein. Der Feind wird dir nicht einfach erlauben, in dieses Gebiet hineinzugehen. Du wirst da nicht einfach reinmarschieren und es können. Aber das Geheimnis ist, dass wo du hingefallen bist, dass du einfach wieder aufstehst und sagst, ich versuche es, immer, immer, bis ich durchbreche. Und das ist es, worauf Gott wartet. Und er wird deine Hand ergreifen. Vater, und so nimm jede Verdammnis auch heute Abend von uns weg. Wir sind nicht verdammt vor dir. Du schaust nicht mit Verachtung auf uns, weil wir noch schwach sind. Du siehst einen willigen Geist in uns. Du siehst, dass wir dich alle lieben von Herzen und dass wir dir so gerne gefallen möchten. Aber du siehst, wie wir auch kämpfen mit dem Fleisch und mit den Schwächen. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, lehre uns von heute Abend an, wie wir Überwinder werden. Nicht zähneknirschend, nicht getrieben von Angst, sondern aus Liebe, weil du es wert bist. Und weil wir in den Krisen nicht mehr hin und her getrieben sein wollen. Jesus, wir wollen lernen, wenn das Boot im größten Sturm ist, uns einfach neben dich auf das Kissen zu legen und genauso ruhig zu schlafen, wie du es getan hast. Weil wir informiert sind. Weil wir wissen, deine Hand ist über uns. Vater, wir wollen, dass unser Leben ein Vorbild wird für andere Menschen. Dass andere Menschen unsere Ruhe sehen, unseren Frieden sehen und sich an uns aufrichten können. Und dass wir ihnen sagen können, hey, bete, mir hat es auch geholfen.
dass wir anderen Menschen aufrichtig sagen können, wie das funktioniert. Jesus, und wir strecken uns aus. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du das empfangen möchtest, dann streck deine Hände jetzt einfach als ein Zeichen aus zu Gott. Gib ihm irgendwie ein Zeichen, aber sag ihm, dass du das empfangen möchtest. Dass du ein Lehrling der einen Sache werden möchtest. One thing is needed. Eines ist nötig. Sag ihm, dass du, auch wenn du hinfallst, immer wieder aufstehen möchtest. Fürchte dich nicht davor, hinzufallen. Es wird passieren, es wird definitiv passieren. Aber dafür ist er gestorben, dass du immer und immer wieder aufstehen darfst. Wir empfangen das jetzt, Vater, wie Kinder im Glauben. Und du berührst uns jetzt, Vater, und du veränderst uns. Gib uns Kraft jetzt. Entlass uns in die Woche, Vater, mit Freude. Gib uns Aufgaben, Heiliger Geist. Und lass uns mit Freude drangehen. Erleuchte unser Herz, unsere Sinne. Schließ dein Wort auf wie nie zuvor, Vater. Und dein Wort sagt, dass du dich suchen lässt von denen, die nach dir suchen. Dass du dich finden lässt von denen, die dich suchen. Dem, der anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Du wirst nicht vergeblich suchen, du wirst ihn finden. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Ich habe den Eindruck noch, Marco, können wir das Lied Maranatha, hast du das drauf irgendwie? Von unserer Band, könnt ihr das Lied spielen oder habt ihr das gar nicht im Repertoire?
Welches Maranatha-Lied meinst du?
Von der Ruth Faisel?